Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich tue jetzt mal so, als wäre es wirklich richtig kochen und nicht irgendwelches Holzgemüse. Aber Rahmschnitzel, ein Butternüdeli, gehört zu meinen Lieblingsessen. Und wenn ich mir vorstelle, dass der Ueli vielleicht nächstes Mal, wenn es ums Essen geht, das wirkliche Menü da auf dem Tisch hat, bin ich ein bisschen neidisch. Also Pam, du nimm doch bitte auch Holzzeug servieren. Entdecken, was auf dem Teller ist. Wir haben angehalten, sind angehockt und heute geht es ums Entdecken. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr heimkommt oder in die Kantine kommt zum Essen. Wir schauen auf den Teller oder wir schmecken schon beim Reinkommen. Ah, Ravioli kenne ich, isse. Ah, Spaghetti gibt es, keine essen wir. Chateaubriand, keine essen wir. Es muss nur dann plötzlich mal passieren, dass wir im Ausland sind. Niemand redet Deutsch oder Englisch. Die Speiskarte ist fremdsprachig. Und dann geht das Rätsel los, was ihr jetzt überkommt. Mein Bruder und mir ist es so gegangen, vor ein paar Jahren. Wir waren zusammen in Barcelona. Angekommen am Abend mit dem Flugzeug, die Jugendherberge. Und dann haben wir noch Hunger gehabt, haben sie uns ein Restaurant empfohlen. Wir sind dort angegangen, hat niemand Deutsch, niemand Englisch geredet, Französisch auch nicht, nur Spanisch. Karte nur Spanisch, wir haben nur Spanisch verstanden. Und wir haben bestellt. Das Einzige, was wir verstanden haben, war die Cerveza. Aber das ist erst gefragt worden, wo wir schon gemeint haben, wir hätten zu trinken bestellt. Es war eine Entdeckungstour, die das Essen kam. Als es kam, hat es so ausgesehen. Und wir haben es so richtig müssen entdecken. Wir haben drin herumgestochert, das Ganze auf Konsistenz überprüft. Falltest haben wir gemacht, wie hoch kumpelt es wieder auf. Wir haben daran geschmeckt, wir haben gehört, ob es noch lebt, noch irgendwelche Geräusche macht. Und wo die Tests so einigermaßen bestanden waren, haben wir auch noch den Biss- und den Geschmackstest vorgenommen. Das war das Essen, das wir wirklich müssen entdecken mussten. Und ich habe dem Bruder gestern das Foto geschickt und gefragt, kannst du etwas mit diesem Bild anfangen? Und obwohl es jetzt 10 Jahre her ist, ist sofort die Antwort gekommen, ja, und es war hässlich. Also es hat sich eingebrennt in seinen Gedanken. Wir sind uns einig, wir werden nie mehr Tintenfischring essen, auch nicht, wenn es unter Calamares vermarktet wird. Essen entdecken. Genauso ist es doch oft, wenn wir die Bibel lesen. Haben wir nicht oft das Gefühl, wenn wir in die Bibel hineinschauen, das kenne ich schon. Habe ich schon mal gegessen, ist bekannt. Und ich möchte heute Morgen herausfordern und die Frage stellen, kennen wir es wirklich? Wissen wir wirklich, was da drin steht? Selbst bei den bekannten Geschichten, kennen wir das schon? Wir werden heute sehr bekannte Geschichten anschauen. Und ich bin überzeugt, wir werden Neues entdecken. Hochdeutsch wurde mir gerade gesagt, danke Marc, habe ich voll vergessen. Ich stelle um. Wir gehen heute der Frage nach, wie erforscht und entdeckt man richtig? Wie können wir forschen und entdecken diese Texte der Bibel? Ich möchte euch 2 Personen vorstellen, 2 Herren, die das gelebt haben. Nicht unbedingt in Bezug auf die Bibel, aber es war ihr Lebensstil. Und ich denke, wir können etwas davon lernen, wie sie grundsätzlich gelebt haben, was wir adaptieren können auf das Bibellesen. Der erste ist dieser Mann hier, Sherlock Holmes. Was hat diesen Mann ausgezeichnet? Was ist für sein Leben kennzeichnend? Er hat alles ganz genau untersucht. Er kam an einen Tatort und er hat sich immer gefragt, was ist hier passiert? Er hat versucht zu rekonstruieren, was damals, egal wie lange die Tat her ist, was ist damals geschehen? Und er sucht Beweise, Indizien, Spuren, er befragt Personen, versucht sich in sie hineinzuversetzen, um herauszufinden, was ist dort eigentlich geschehen? Das ist sein Motto. Die 2. Person, kennt denn jemand? David Livingstone war schottischer Afrikamissionar, hat vieles in Afrika entdeckt, war auch Entdecker. Und dieser Mann wurde angetrieben von der Frage oder vom Gedanken, da muss doch noch mehr sein. Es kann doch nicht fertig sein mit diesem Dschungel, mit diesen Wildtieren, mit diesen Eingeborenen. Da muss es doch noch mehr geben. Wo ist die Quelle des Nils? Und so hat er eine Expedition an der anderen unternommen und hat Afrika entdeckt. Er hat Afrika erforscht und entdeckt. Seine Leidenschaft ging so weit, dass er als verschollen galt. 2 Jahre lang wurde nichts mehr gesehen und gehört von ihm. Und dann wurde er wieder entdeckt. 2 Jahre vor seinem Tod fand man ihn wieder und man wusste, der lebt noch. Der entdeckt noch immer diesen Kontinent. Der war davon angetrieben, sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden zu geben, sondern zu entdecken, was gibt es da noch? Und wenn ihr diese zwei Personen, diese beiden Mottos nehmen, dann denke ich, haben wir ein gutes Motto, wie wir ans Bibellesen gehen können. Fragen, was ist damals passiert? In diesem Text, den ich lese, was ist damals eigentlich passiert? Zu forschen und zu entdecken, was alles in diesem Bibeltext enthalten ist. An der Bibelschule wurde uns das auch eingetrichtert. Unser Rektor Felix Aeschlimann, ich weiß noch, Unterricht im Fach Exegese. Das Erste, was er uns gesagt hat, ist, stellt Fragen an den Text. Und das Zweite, was er gesagt hat, war, stellt Fragen an den Text. Und das Dritte nochmals dasselbe. Und dann hat er uns einen Zettel abgegeben, wo ein Bibeltext drauf war, mit genügend Zeilenabstand, dass wir Fragen notieren konnten. Wir mussten in der Lektion Fragen notieren. Und dann sagt er, nehmt diesen Zettel mit, Hausaufgabe, notiert noch mehr Fragen. Saugt euch diese Fragen aus den Fingern und sucht in der Bibliothek Antworten dazu. Und ich habe das gemacht, habe mich unglaublich herausgefordert. Vieles habe ich das Gefühl gehabt, das kenne ich doch. Kann ich diese Frage aufschreiben, wer ist Jesus, wer ist Petrus, all diese Fragen. Ich habe diese Fragen aufgeschrieben, die Antworten herausgesucht. Wir mussten das abgeben, wurde bewertet. Und wisst ihr, was unten drauf gestanden ist nachher? Stell mehr Fragen. Er hat uns wirklich darauf getrimmt, Fragen zu stellen, zu forschen, zu entdecken. Ich habe es damals nicht so verstanden oder ich habe mich gefragt, was kann ich denn noch alles fragen? Und heute, nach einigen Jahren, auch als Pastor, ist es etwas, was ich liebe, Fragen zu stellen. Es braucht Zeit, um die Antworten zu finden, aber es ist unglaublich, was für ein Schatz in der Bibel enthalten ist. Natürlich kannst du nicht immer so die Bibel lesen. Am Morgen früh oder über Mittag oder am Abend. Es kostet Zeit, wenn du so die Bibel liest und alle Fragen beantworten willst. Aber es geht vielmehr um die Haltung, wie wir Bibel lesen. Mit der Haltung, Gott, ich möchte entdecken, was du heute für mich bereit hast. Was steckt in diesem Text drin? Diese Fragen vielleicht mitnehmen. Ich merke, ich kann heute nicht mehr die Bibel lesen, ohne dass ich Fragen habe. Ich habe jetzt, aktuell sind wir ja beim Markus-Evangelium dran, ich habe den Markus-Kommentar fix auf meinen Tisch in meiner stillen Zeitecke gelegt, weil ich ständig was nachschlagen muss, weil mich diese Dinge interessieren. Ich habe das Vorrecht, dass ich etwas mehr Zeit habe, um stille Zeit zu machen. Ich kann es noch unter Weiterbildung oder was auch immer verbuchen, Selbststudium. Unglaublich spannend. Wenn wir das antrainieren, kommen diese Fragen einfach. Und das wollen wir heute Morgen tun, dieses Motto, forschen und entdecken, was ist damals geschehen und wir werden nur entdecken. Ich habe das da mal aufgelistet, wir wollen erforschen, was ist damals geschehen, wir wollen entdecken, was ist damals geschehen und der nächste Schritt wäre dann, das Ganze zu aktualisieren. Also diese Zeitspanne von 2000 Jahren, jetzt bei unserem heutigen Text, oder vielleicht 4000 Jahre, wenn es noch weiter zurückliegt im Alten Testament, den müssen wir irgendwie aktualisieren, diesen Zeitgraben überwinden und dann können wir essen. Aber das werden wir heute nicht tun. Das wird Ueli nächsten Sonntag machen, mit dem genau gleichen Text, wie wir heute anschauen. Heute werden wir nur entdecken und das heißt auch, ich werde keine Anwendung bringen. Wir werden den Text von heute nicht anwenden auf unser Leben. Das heißt nicht, dass ich nicht damit rechnen würde, dass Gott trotzdem zu euch redet durch diesen Text. Anwenden, das Übertragen ins Heute, das können wir auch selber ein Stück weit. Da braucht es nicht unbedingt einen Pastor dazu. Denn Gott redet durch seinen Geist, durch die Bibel zu uns. Darum heute Morgen, wir werden nur entdecken und mal schauen, wie funktioniert das. Und wir werden viele Fragen stellen. Für unsere Entdeckungsreise brauchen wir natürlich eine Ausrüstung, eine Entdeckerausrüstung. Wir werden diese am Dienstag etwas näher anschauen. Wer nachschauen möchte im Teilnehmerheft, Seite 24 ist diese aufgelistet. Werde ich heute nicht näher darauf eingehen, aber dort wäre das Equipment, das ihr braucht, wenn ihr Entdecker, Bibelentdecker werden wollt. Wir setzen uns nun hin, nehmen uns Zeit, in die Bibel zu schauen. Nehmt doch eure Bibel auch hervor. Johannes 6, Verse 1 bis 15. Lesen wir doch diesen Text, der da steht. Und werden wir uns bewusst, ich bin nicht alleine, ihr seid nicht alleine. Klar, wir sind als Gemeinde hier, aber Gott sitzt uns gegenüber. Durch den Heiligen Geist ist Jesus da und will mit uns reden. Durch das Wort. Das müssen wir uns bewusst sein. Gott möchte reden durch sein Wort. Und darauf wollen wir uns einlassen. Johannes 6, Johannes Evangelium Kapitel 6, Verse 1 bis 15. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brote reichen nicht für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das schon unter so viele? Jesus sprach: Macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Das ist unser Text. Was denken wir, wenn wir diesen Text lesen? Bekannter Text, wer von euch hat die Geschichte schon gekannt? Ein großer Teil hat die Geschichte gekannt. Was haben wir gedacht, als wir das gelesen haben? Kenne ich schon? Bring was Neues? Oder sind euch vielleicht Fragen aufgekommen, die du gerne beantwortet haben möchtest? Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich eine schwierige Übersetzung gewählt habe, habe bewusst Elberfelder gewählt. Wenn wir entdecken wollen, wenn wir forschen wollen, eignet sich eine wortgenaue Übersetzung viel besser als eine sinngenaue Übersetzung. Darum diese eher schwierige Übersetzung heute Morgen. Was würden nun Sherlock Holmes und David Livingstone sagen? Wirklich? Kennen wir diesen Text schon? Oder gibt es da noch Dinge, die wir vielleicht nicht kennen, die wir noch entdecken könnten? Und sie würden Fragen an den Text stellen. Sie würden dem auf den Grund gehen und das möchten wir heute Morgen machen. Rahel, komm doch gleich mal nach vorne. Wir möchten mal aus euren Reihen Fragen an diesen Text sammeln. Ich bin jetzt Felix Eschlimann und sage: Fragt, stellt Fragen an den Text und Rahel wird diese Fragen mal aufschreiben. Wir machen, bis diese Tafel voll ist, maximal. Also bringt eure Fragen. Was würde euch interessieren? Wo war Jesus vorher? Was hat er gemacht? Hans? Warum steht dort, dass es so viel Gras hat? Sehr gute Frage. Wir werden diese Frage sogar noch beantworten. Weitere Fragen? Warum hat Jesus überhaupt gefragt? Genau, warum hat er gefragt, wo kriegen wir so viel Brot her? Wann haben Sie die Fische gebraten? Gut, ich mache schnell Pause. Ich komme runter. Warum hat es so viel Gras, war die Frage. Aber warum, dass es steht? Genau, warum wurde Gras erwähnt? Also richtiges Gras, das wächst. Genau. Dann die Frage, warum fragt Jesus überhaupt? Ja, passt schon. Warum fragt Jesus überhaupt? Oder warum fragt Jesus? Wir halten die Fragen kurz. Dann die Frage, wann wurden die Fische grilliert? Hast du gefragt? So in etwa. Oder schreibe einfach Fische gekocht, Fragezeichen. Dann sind wir ein wenig schneller. Markus? Genau, es steht nur, dass Brot gesammelt wurde. Fische nicht gesammelt oder keine vorrätig. Reste, genau, wieso keine Fischreste? Um welche Fische geht's? Genau, waren das Haifische oder doch irgendwelche Sardinen? Wie viel sind 200 Denare? Wer hat die Körbe gehabt? Woher kommen die Körbe? Ja, also warum gehe ich mit einem Korb auf einen Berg? Ist eine gute Frage. Wie viele Frauen waren und Kinder waren noch dabei? Warum blieb so viel förig? Genau. Frauen und Kinder. Gibt es gerade noch eine andere wichtige Frage? Genau. Warum ein Kind, das das hatte? Ein Junge, genau. Und Erwähnung des Passafestes kam noch. Ich lasse dich mal noch fertig schreiben. Ich werde mal weitergehen. Ich denke, wir hätten noch viele Fragen. Wenn wir Vers für Vers durchgehen würden, kämen viele Fragen auf. Und wir werden nicht alle diese Fragen beantworten können, aber einige werden wir zumindest streifen, einige werden wir ganz genau beantworten können. Und vielleicht nimmst du die eine oder andere Frage mit und gehst dir selbst mal nach. Wer weiß. Um das ein wenig unter die Lupe zu nehmen, möchte ich an einem W-Raster entlang gehen. Rahel hat auch so begonnen aufzuschreiben mit diesen W-Fragen, warum, wieso, und diese Fragen möchte ich auch stellen. Beginnen wir mal mit der Frage, was ist das für eine Art von Text? Ist vielleicht jetzt nicht die vordergründigste Frage, aber wir müssen uns das mal überlegen. Wenn du das Telefonbuch liest, liest du das nicht gleich wie einen Liebesbrief. Ist ein Unterschied. Und genauso kommt es auch in der Bibel darauf an, welche Textart ist es. Wenn ich Poesie lese, einen Psalm lese, lese ich den anders, als wenn ich Lehrtexte lese oder apokalyptische Texte. Es macht einen Unterschied. Ist es ein neutestamentlicher oder ein alttestamentlicher Text? Danke vielmals, Rahel. Ich denke, die Frage ist noch einfach zu beantworten. Ist ein neutestamentlicher Text, ist ein Narrativtext, also ein Geschichtstext? Diese Stelle schildert uns ein Ereignis, das tatsächlich so geschehen ist. Wir können das lesen und einfach so für uns mitnehmen. Klar, wir könnten jetzt da noch viel mehr rausholen und überlegen, wie müssen wir einen Geschichtstext auslegen. Das lassen wir für heute mal. Geschichtstext, Neues Testament. Kommen wir zur nächsten Frage. Wo spielt sich denn das Ganze ab? Ja, wissen wir denn, wo das stattgefunden hat? Irgendwo in Israel, ja. Wo genau? Lesen wir den ersten Vers. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Wo ist das genau? Kann mir das jemand sagen? Ja, wo ist der See Genezareth? In Israel, genau. ich habe gemerkt, das ist noch spannend, wenn man dann plötzlich mal eine Karte hervornimmt. Wir wissen, es gibt Jerusalem, es gibt Segenezareth, aber wo liegt denn das genau? Ich habe euch da mal eine Karte, das ist mal der Mittelmeerraum. Also Israel finden wir noch knapp auf dieser Karte, oder? Ist gerade da, ganz im Osten des Mittelmeeres. Zoomen wir das ein wenig ran, so sieht Israel heute aus. Und der Segenezareth, wo ist der? Genau, da oben, dieser blaue Fleck, das ist der Segenezareth. War schon mal jemand von euch da? Ein paar? Ja. Wäre jetzt interessant von euch zu hören, wie das aussieht. Wir zoomen nochmals etwas ran. Das ist Galiläa, liegt im Bereich Galiläa, dieser See. Und aufgrund der Parallelstellen wissen wir sogar oder gehen wir davon aus, dass Jesus und die Jünger und diese Volksmenge, dass sich das alles in etwa hier abgespielt hat. Sie kamen von dieser Seeseite, sind da über den See gefahren. Wissen wir schon mal relativ viel. Aber es ist immer noch eine Karte und wir schauen das von oben an, es lebt noch nicht so. Darum können wir nun zum Beispiel ein Bibellexikon hervornehmen oder wir können Wikipedia befragen, Segenezareth, See von Galiläa, was ist das genau? Und dann werden wir erfahren, Segenezareth, 21 Kilometer lang, 13 Kilometer breit. Ja, wie groß ist denn nun das? Vergleichen wir mal mit dem Bodensee. Ach so, der ist 63 Kilometer lang, der ist dreimal länger, 14 Kilometer breit bei Friedrichshafen, also ähnlich breit, aber der ist halt eine Tropfenform, darum ist er doch einiges kleiner. Der Jordan fließt durch den Segenezareth. Jordan kennen wir doch von Johannes, hat er wohl da in der Nähe getauft oder war das woanders? Dem könnte man auch wieder nachgehen, dann erfahren wir, nein, das war viel weiter südlich. 43 Meter tief, Bodensee ist doppelt so tief fast. Dann wissen wir ein wenig, um was für einen See das es sich handelt, dass der Sturm gefährdet war, es gab oft Stürme durch die Winde dort. All das können wir herausfinden. Er wird See Genezareth, See Tiberias, Galiläisches Meer, See Kinneret genannt, hat ganz verschiedene Namen. Interessant zu wissen, sonst hat man das Gefühl, das hat x verschiedene Seen in Israel, ist immer ein und derselbe. Nun lesen wir im Vers 3, Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Ja, was für ein Berg. Wir als Schweizer, was erwarten wir von einem Berg? Also der sollte schon 1000 Meter hoch sein, oder? Fehlanzeige finden wir dort nicht. Aber für jüdische, israelische Verhältnisse hat es dort Berge, Hügel für uns. Gerade dort an dieser Küste, so 100 bis 200 Meter über Meer, aber der See Genezareth liegt 212 Meter unter Meeresspiegel, also so 300 bis 400 Meter hoch. Ja, wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Da habe ich gedacht, ich schaue mal bei Google Earth nach, gehe auf diesen See und schaue mal nach Osten. Also von da, wir befinden uns jetzt gleich hier und schauen darüber. Das hätte in etwa so ausgesehen. Und plötzlich sind wir etwas mehr in dieser Geschichte drin. Sieht ähnlich aus wie am Thunersee, wenn wir im Thunerseebecken sind und Richtung Schwanden schauen, für diejenigen, die diese Region kennen. Und hier irgendwo einen diesen Hügel haben sie nachher bestiegen, sind sie gemeinsam hochgegangen. So viel zur Örtlichkeit. Hat jemand etwas herausgefunden, wann das Ganze geschehen ist? Jahreszeit, Tageszeit, hat jemand einen Hinweis dazu gefunden? Passafest? Das ist doch ein Fest, keine Jahreszeit. Genau, Sigi, der Theologe. Passafest findet immer zur selben Jahreszeit statt. Wann, weißt du das auch? April, März, April, so im Frühling jeweils. Wir sind wahrscheinlich in etwa Mitte März, also Frühling in Israel. Und hier kommen wir bereits zur ersten Frage, die wir beantworten könnten, so halbwegs beantworten können, das Gras in Vers 10. Es bestätigt das. Im Sommer hätte es kein Gras dort, wegen der Hitze. Im Frühling hat es viel Gras dort. Beantwortet aber nicht die Frage, warum es erwähnt wird. Aber wir wissen nun mal, es bestätigt das Passafest und den Zeitrahmen. Wir sind in Frühlingszeit. Können wir noch mehr herausfinden zum Zeitpunkt? Tageszeit? Jemand einen Vorschlag? Gegen Abend. Gegen Abend? Woher nimmst du das? Waren alle hungrig? Bist du Mittag rum nie hungrig? Es stimmt schon. Es stimmt schon mit dem Abend, nur lesen wir das nicht in diesem Text. Aber gute Forscher haben herausgefunden, es gibt noch Parallelstellen. In jedem Evangelium wird dieses Ereignis geschildert und dort lesen wir, als der Tag sich neigte. Also gegen Abend kam dann dieser Auftrag. Das heißt, die Bootsfahrt wird im Laufe des Morgens, Nachmittags gewesen sein und gegen Abend waren sie sicher auf dem Berg und kam die Frage nach dem Essen. Also Frühling, ein schöner Frühlingsabend bei strömendem Regen, wären nicht so viele Leute da draußen gewesen. Also spannend, was wir da alles rauskriegen. Aber es geht noch weiter, welche Personen spielen hier eine Rolle in dieser Geschichte? Und dazu lesen wir nochmals die ersten Verse im Schnelldurchlauf, dass wir ein wenig präsent haben, wer da alles dabei ist. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees. Jesus war dabei. Wer ist Jesus? Und es folgte ihm eine große Volksmenge. Eine große Volksmenge? Erfahren wir da noch mehr? Weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Ah, da wissen wir schon mal den Grund, warum sie ihm folgen. Kranke hat er geheilt früher. Ja, vermutlich waren auch Kranke dabei, denn sie wollten ja weiter geheilt werden. Wahrscheinlich waren Kranke dabei, auch wenn es nicht explizit steht. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Seine Jünger waren dabei. Wer waren seine Jünger? Können wir die 12 Jünger aufzählen? Müssen wir nachforschen? Wer waren die 12 Jünger? Waren vielleicht mehr als nur die 12 gemeint? Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus. Der Philippus war dabei, wird persönlich angesprochen. Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete, etc., etc., einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Andreas war auch dort. Petrus wird noch erwähnt. Wer sind denn die beiden? Es ist ein kleiner Junge hier. Wer ist dieser kleine Junge? Der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Jesus sprach, macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerte sich nun die Männer an der Zahl 5000. Ach so, da waren etwa 5000 Männer. Und dann eben die Frage, Frauen und Kinder, was ist mit denen? Schauen wir mal ein paar dieser Personen an. Philippus, eine der Hauptpersonen. Wer war dieser Philippus? Philippus, wenn wir nachschauen im Bibellexikon, erfahren oder auch Parallelstellen, wo wir Philippus überhaupt erwähnt in der Bibel, erfahren wir, der ist hier aufgewachsen. Bethsaida, nördlich des See Genezareth, ist seine Heimat. Griechisch und aramäisch sprechender Mann, kannte sich aus. Ach so, der kannte sich aus. Könnte es sein, dass Jesus ihm diese Frage stellt, weil Philippus sich da auskennt? Philippus, du weißt, wo Coop, Migro und Volk sind, wo könnten wir Brot herkriegen? Du kennst dich doch aus hier. Was erfahren wir weiter über diesen Philippus? Und wenn wir nachlesen, sehen wir, dieser Philippus ist ohne zu zögern Jesus nachgefolgt. Als Jesus ihn gerufen hat in die Nachfolge, der hat nicht gezögert, der ging sofort. Der hatte ein evangelistisches Herz. Der ging zum Nathanael und sagte ihm, komm mit, wir haben den Messias gefunden. Eine sehr evangelistische Persönlichkeit und er hat immer wieder große Fragen gestellt an seinen Meister. Zeige uns den Vater, war eine Frage von Philippus. Und so sind uns einige Fragen von ihm überliefert. Das ist der Philippus. Andreas, Bruder von Petrus. Auch von ihnen wissen wir, dass sie ebenfalls hier aufgewachsen sind. Hier ist Kapernaum, sozusagen die Homebase von Jesus, wo sie immer wieder bei der Schwiegermutter von Petrus zu Hause waren. Auch sie sind dort aufgewachsen, waren Fischer. Andreas war zuvor ein Johannesjünger. Er folgte Johannes nach. Und eines Tages, als sie mit Johannes unterwegs waren, sieht Johannes den Jesus und sagt, siehe das Lamm Gottes. Und was macht der Andreas mit seinem Freund? Sie folgen Jesus nach. Sie haben gewechselt von Johannes zu Jesus, weil sie gemerkt haben, das ist der wahre Prophet, der Messias. Ansonsten wissen wir nicht viel von diesem Andreas, er kommt 9-mal vor in der Bibel, da ist sein Bruder, der Petrus, prominenter. Kommen wir zu diesem Kind oder zu diesem Knaben. Nicht alle übersetzen gleich. gehen wir ins Griechische, dann sehen wir, dass es ein Begriff ist, der für Kind, Kindlein oder Knabe verwendet werden kann. Wenn es als Begriff Kind zu verstehen ist, könnte es auch ein Mädchen sein, dann sind es aber sehr kleine Kinder. Er könnte aber auch bedeuten, ein Jüngling, also nicht mehr ein Kind. Jüngling vom israelischen Verständnis her, so 12 bis 14 Jahre, kurz vor dem Erwachsenwerden. Die werden dort früher erwachsen, zumindest einfach von der Kultur her. Nicht, dass sie viel reifer wären oder so. Also es könnte auch Jüngling bedeuten. Oder es könnte auch die Bedeutung tragen von jugendlicher Sklave. Man könnte auch übersetzen, hier ist ein jugendlicher Sklave, der hat 5 Brote und 2 Fische. Aber wenn wir die Übersetzungen studieren, haben sich eigentlich alle für den jungen Knaben entschieden, weil das am meisten Sinn macht von diesem Text her. Nicht ein ganz kleines Kind, auch kein erwachsener Mensch, kein junger Sklave, sondern ein Jüngling, ein Mann oder ein Kind, das demnächst ein Mann werden wird in der Kultur der Israeliten. Mehr wissen wir nicht über dieses Kind. Und dann die 5000 Männer. Waren denn da keine Frauen und Kinder dabei? Ist eine Lieblingsstelle für Prediger, dann können sie mit ihrem Kulturwissen plagieren und sagen, natürlich waren die dabei. Wir sehen es auch ja an diesem Jüngling, an diesem Kind, das dabei war. Aber Frauen und Kinder haben in der jüdischen Kultur kein Recht, Zeugen zu sein. Nur die Männer sind als Zeugen zugelassen und darum, wenn es um solche Aufzählungen geht, werden Frauen und Kinder nicht erwähnt. Aber nehmen wir an, dass diese 5000 Männer alle verheiratet waren und ihre Frauen dabei hatten, 10.000 Personen. Jedes dieser Ehepaare hatte 2 Kinder, 20.000 Personen. 3 Kinder, 25.000 Personen. Und plötzlich sind wir bei einer Dimension, 20.000 Menschen, da reicht der Kibun Park in St. Gallen nicht mehr. Hatte etwa 35 Plätze zu wenig. Es ist plötzlich eine riesige Dimension, vor allem wenn wir bedenken, die Dörfer hier im Umfeld, da Kapernaum, Maximum 1000 Einwohner. Und wir fragen uns plötzlich, woher kamen diese Leute? Die müssen aus ganz Galiläa zusammengeströmt sein. Eine riesige Menschenmasse, die da zusammenkommt. So viel zu den Personen. Kommen wir zur Frage, was für Begriffe, welche Begriffe könnte man klären? 5 Brote und 2 Fische. Da lesen wir drüber hinweg und denken, wen interessiert es? Es waren 5 Brote und 2 Fische. 5 Pfünderle und 2 Sardellen. Ja, was war es wirklich? Sentisbrot, Bernerbrot, Baslerbrot? St. Gallerbrot, genau. So eine Art Pizzabrot, könnte man sagen. Sehr flach, Fladenbrot würden wir heute wahrscheinlich dazu sagen. 5 Fladenbrote und die Fische. Diese ganze Region um See Genezareth war sehr fischreich. Die lebte von der Fischereiwirtschaft und es hat viele Fischarten, aber am meisten Süßwassersardinen. Also die Chance ist groß, dass wir 5 Fladenbrote und 2 Süßwassersardinen haben. Womit deine Frage, Andreas, vielleicht beantwortet ist, die Chance ist groß auf Süßwassersardinen. Sogar das können wir halbwegs herausfinden, vielleicht war es eine andere Fischart, aber die meisten Fische dort waren diese Art. Der Sigi meint gerade auf Griechisch, soweit habe ich gar nicht geforscht, auf Griechisch ist der Begriff Beispeise, anscheinend da im Grundtext, gar nicht unbedingt Fisch. Ich vermute mal, ich habe das nicht recherchiert, aber Beispeise, wenn es Brot gab in dieser Region, war Fisch wahrscheinlich normal, darum übersetzen die meisten mit Fisch, würde ich jetzt mal so auf die Schnelle sagen. Getrockneter Fisch sei die meiste Beispeise gewesen. Das ist ein Mann, der Fragen an den Text hat und geforscht hat, wie wir gerade merken. Danke, Sigi, für diese Ergänzung. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Gerrit. 200 Denare. Wie viel ist denn das? 200 Franken? 2000 Franken? Hat jemand einen Vorschlag, wie wir das umrechnen können? Nicht der Sigi? Was meinst du, Elfbeth? Die 200 Denare. Nicht ganz, aber bist auf der richtigen Spur. Ein voller Tageslohn, aber für einen Denar. Ein Denar ist ein voller Tageslohn. Wissen wir aus dem Gleichnis mit dem Weinbauer, der den Arbeitern einen Denar verspricht. Das heisst, wir haben 200 Tageslöhne. Jetzt kannst du ausrechnen, was verdienst du und was ist das in Tageslöhnen? Wir kennen Monatslöhne, rechnen wir um, geh mal von 6 bis 8 Monatslöhnen aus. Je nachdem, was du verdienst, 30.000 bis 40.000 Franken. Der Betrag, von dem hier die Rede ist. Vielleicht ein wenig mehr, vielleicht ein wenig weniger. 30.000 bis 40.000 Franken. Und Philippus sagt, 30.000 bis 40.000 Franken würden nicht reichen, dass diese Menge satt wird. Was uns wieder aufzeigt, wie viele Leute das hier sein müssen. Für eine Mahlzeit. Wenn nur 5.000 Männer da wären, da würden 30.000 bis 40.000 Franken locker reichen, auch wenn der Brotpreis um einiges höher ist als bei uns. Und er sagt 200 Denare und jeder würde knapp ein wenig etwas bekommen. Öffnet uns den Text gleich viel mehr. Nun, wir haben jetzt einige einzelne Punkte betrachtet. Nun können wir uns mal fragen, was ist denn hier eigentlich genau geschehen? Was haben diese Personen erlebt? Lasst uns mal diese Geschichte einfach durchgehen, so Punkt für Punkt, was ist geschehen? Wir setzen ein wenig früher an, die Jünger und Jesus haben erfahren, Johannes der Täufer wurde enthauptet. Herodes hat ihn auf Wunsch von Herodias enthaupten lassen. Sie erhalten diese Nachricht, der Cousin von Jesus ist tot und sie nehmen sich eine Zeit der Ruhe, sie rudern oder segeln über den See. Wenn die Umstände anders gewesen wären, eine schöne Frühlingsbootfahrt. Kommen am anderen Ufer an und da ist schon die ganze Menschenmenge dort. Sie steigen diesen Berg, diesen Hügel empor, so halbe Höhe bis zum Tönni in etwa, diese 300 bis 400 Meter Aufstieg. Und dort lagern sie sich und Jesus lehrt seine Jünger. Ich stelle mir dann vor, da waren 20.000 Menschen, die hatten gar keine Chance, Jesus zu verstehen. Die haben sich um ihn gedrängt, ständig sind mehr Leute gekommen. Und plötzlich fragt Jesus den Philippus, du, woher kriegen wir so viel Brot? Woher kriegen wir Nahrung für all diese? Und da kommt Andreas, das ist ein solidarischer Typ, der hat einen Jungen aufgetrieben und hat gesagt, da, hier gibt es zu essen. Zumindest für uns Jünger. Und dann sagt Jesus, lagert euch, lasst die Menschen sich hinsetzen in dieser schönen Wiese. Genießen wir diesen Frühlingsabend. Er dankte für das Essen, spannend, er dankte, er hat es für nötig befunden, seinem Vater zu danken. Und dann gab er den Jüngern den Auftrag, das Essen auszuteilen. Ich frage mich, wie lange das gedauert hat, jedem Menschen im Kibbutzpark Brot und Fisch zu bringen. Das war eine ziemlich lange dauernde Aufgabe. Und am Schluss sammeln sie Reste ein vom Brot, jeder Jünger einen ganzen Korb. Wir werden die Frage nicht beantworten, warum nur Brot und woher die Körbe kamen. Aber geht dem mal noch nach, ich wäre interessiert an der Antwort. Und als die Menschen dieses Wunder sehen, das muss sich rumgesprochen haben, dass da eine übernatürliche Vermehrung im Gang war, sagen die Leute, wow, das muss dieser Prophet sein, von dem in den Schriften geschrieben steht. Den machen wir zum König. Und Jesus hört oder sieht oder spürt das und zieht sich wieder zurück auf den Berg in diese Einsamkeit, will alleine sein. Sagt seinen Jüngern, das lesen wir in der Parallelstelle, geht ihr schon mal voraus. Sie fahren über den See und mitten in der Nacht kommt Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Das nächste Wunder schließt sich gleich an. Das, was hier in diesem Text alles vorkommt. Und wir sind immer noch nicht im Heute. Wir sind immer noch im Damals. Wir sind immer noch daran, den Text zu entdecken. Wir sind dem Geschehen schon viel näher. Sind David und Sherlock bereits zufrieden oder würden sie noch weiter forschen? Sigi meint, sie forschen noch weiter. Gut, dann machen wir noch weiter. Sie könnten sich vielleicht fragen, wie haben diese Personen das erlebt? Komm, lass uns mal diese Sandalen des Philippus anlegen. Ja, sie stinken ziemlich. Alte Sandalen. Ziehen wir diese mal an und erleben nach, wie er das erlebt hat. Wie ging es wohl diesem Philippus? Habt ihr Vorschläge? Wie hat er diesen Tag erlebt? Jetzt ist Empathie gefragt. denke auch. Diese Frage hat ihn sicher total überfordert. Stellt euch vor, wir machen einen Gemeindeausflug auf den Töni. Gehen wir ganz rauf, wir sind Schweizer, wir mögen wandern. Wir sind ganz oben und nun ist eine riesige Volksmasse da, die unserem Starprediger Ueli zuhören wollen. Und der Ueli kommt auf dich zu und sagt, Christian, wie geben wir denen allen zu essen? Woher kriegen wir das Brot? Und der Christian will ja einen guten Eindruck hinterlassen beim Ueli und beginnt aufzuzählen. Also da hätten wir in Heiden diese Supermärkte, in Altstädten, aber da müssen wir uns beeilen, die machen gleich zu. Eine riesige Überforderung für 20.000 Leute. Nahrung in einer solchen Gegend, keine Supermärkte gleich um die Ecke. Herausfordernd. Vielleicht schon früher am Tag, auch für Philippus, er hat diesen Johannes ziemlich sicher auch gekannt. Der ist ums Leben gekommen, wurde umgebracht. Das beschäftigt einen. Und dann dieses Wunder, dass man nicht verstehen kann, wie sich das Brot in ihren Händen irgendwie vermehrt haben. Wir lesen nirgends, wie das genau geschehen ist. Total beeindruckt davon. Ich denke, ein Tag der totalen Überforderung. Wir können dasselbe mit Andreas machen. Wir können es auch mit dem Jungen machen. Ziehen wir mal seine Kappe an und fragen uns, wie ging es diesem Jungen? Was hat dieser Junge gefühlt? Vielleicht war er wütend, enttäuscht, verletzt darüber, dass dieser Andreas ihm die Brote und die Fische einfach weggenommen hat. Vielleicht hat er sie ihm freiwillig gegeben. Was hat ihn beschäftigt? Warum ging er da überhaupt mit? Musste er, weil seine Eltern gegangen sind? Oder wollte er selber hören, was dieser Jesus zu verkünden hatte? So können wir eine Person an der anderen durchspielen. Dieses Prinzip ist ja zum Beispiel beliebt bei Kindern. Weihnachtsgeschichte aus der Sicht des Esels. Das ist nichts anderes als das. Sich hineinversetzen, wie haben das die Leute aus ihrer Perspektive erlebt. Ist Möglichkeitsform. Vieles müssen wir interpretieren und ist auch nicht als fix hingestellt, aber kann uns eine ganz neue Dimension öffnen. Man könnte sich auch mal in die Rolle von Jesus versetzen. Er war ein Mensch mit Emotionen, Gefühlen. Wie ging es Jesus? Ich denke, wir könnten noch Stunden so weitermachen, uns viele Dinge fragen. Wir könnten, wie gesagt, die ganzen Parallelstellen noch untersuchen und wir werden merken, diese Parallelstellen, wo dasselbe Erlebnis berichtet wird, gibt es Dinge, die bringen wir nicht überein im ersten Moment mit diesem Text. Ach, ich habe das hier so verstanden, aber da steht ja was anderes. Bringe ich das irgendwie zusammen? Wir könnten hingehen und jedes griechische Wort untersuchen und wir würden noch viel mehr entdecken. Und wenn du sagst, das mit dem Griechischen ist mir also dann definitiv zu blöd, dann gehen wir mal in 5 verschiedene deutsche Übersetzungen. Und wir werden etwas merken von diesem Bedeutungsspektrum, das diese verschiedenen griechischen Wörter haben. Es gäbe noch so viel, dass wir hier entdecken könnten, was ist vorher passiert, was ist nachher passiert. Und wir haben noch keine einzige Anwendung. Ich habe auch gesagt, ich bringe keine Anwendung. Aber ich hoffe, dass es das eine oder andere gab, was dir neu bewusst geworden ist. Und was dir Gott vielleicht etwas aufs Herz gelegt hat, wo du gemerkt hast, dem will ich nachgehen. Oder das hat eine Bedeutung für mich im Heute, im Alltag gegeben. Vielleicht hast du auch noch Fragen auf dem Herzen, denen du noch nachgehen möchtest. Dann tu das. Wir tun es heute nicht mehr, denn es ist schon 11:15, sehe ich soeben. Ich möchte nur noch einen kurzen Schlusspunkt setzen. Doch noch eine ganz kurze Anwendung. Und zwar, wenn wir die Verse danach lesen, einige Verse später, bereits nach dem auf dem Wasser gehen, erkennen die Leute plötzlich Jesus, sehen, er ist wieder da und kommen zu ihm. Wo warst denn du, Herr? Wir haben dich gar nicht gesehen. Und er sagt ihnen etwas ganz Spannendes. Johannes 6, Vers 26. Sagt er ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Und wir fragen uns, warum sagt Jesus das? Sie haben doch Zeichen gesehen. Sie haben doch gesehen, wie Jesus das Brot vermehrt hat, wie er Kranke geheilt hat. Jesus meint damit nicht, dass sie das nicht gesehen hätten, sondern er sagt damit, ihr kommt nur wegen den materiellen Bedürfnissen, weil ihr geheilt worden seid, weil ihr Brot gekriegt habt, gesättigt geworden seid, aber nicht, weil ihr diese Zeichen verstanden hättet. Jesus hat sich durch diese Zeichen, durch diese Wunder, die er getan hat, als Messias offenbart. Diese Zeichen waren einmalig und hätte den Leuten zu verstehen geben sollen, er ist der Messias, der verheißene Messias. Und er wirft ihnen vor und sagt, ihr habt nicht begriffen, wer ich bin. Ihr kommt nur wegen euren leiblichen Bedürfnissen. Und ein bisschen später sagt er dann im Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus ist das wahre Brot. Das Brot des Lebens. Und damit schließt sich der Kreis zu diesem Vers, den Uli und ich letztes Mal und vorletztes Mal schon zitiert haben aus Matthäus 4. Wo er sagt, hey, der Mensch, die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern genauso von jedem Wort, das ausgeht aus dem Munde Gottes. Und ich möchte euch mit diesen Versen einfach ermutigen und herausfordern. Wir sind mitten in dieser Kampagne essentiell. Unser Wunsch, unser Anliegen ist es, dass wir alle neu begeistert werden, dieses Buch hier zu lesen. Das Wort Gottes ist zum einen Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, und zum anderen das geschriebene Wort, die Bibel. Und die Bibel sagt, der Mensch lebt vom Wort Gottes. Und Jesus zitiert diesen Vers und sagt, der Mensch lebt vom Wort Gottes. Vielleicht bist du ganzherzig, halbherzig oder gar nicht herzig dabei bei dieser Kampagne. Und ich möchte dich motivieren, lass dich herausfordern, auch wenn es sich überhaupt nicht anmacht, dieses Buch zu entdecken, oder wenn du sagst, ich habe es schon so oft probiert, es liegt mir irgendwie nicht. Lass dich herausfordern, anzuhalten, hinzusetzen und dieses Wort zu entdecken. Denn ich bin überzeugt, es hat eine Relevanz für unser Leben. Und diese Verheißung oder diese Tatsache hier, die stimmt, wir leben davon. Unser geistliches Leben braucht diese Nahrung. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für diese Worte, die du uns geschenkt hast. Und dass wir so viel herausfinden können, erforschen können, selbst 2000 oder noch mehr Jahre nach diesen Ereignissen, dass du hier wunderbare Hilfsmittel geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass du uns alle motivierst und befähigst, die Bibel so zu lesen, dass wir sie verstehen dürfen. Dass du uns durch deinen Heiligen Geist deine Worte aufschließt und dass wir alle neu begeistert werden von deinen Worten und richtig gesättigt werden dürfen von dem, was du hier für uns bereitgelegt hast. Amen.